Ein ganz herzliches Willkommen auf dem Schönblick. Zunächst eine Ansage für die Kinder. Die sind die wichtigsten. Kinder ab 4 Jahren haben die Möglichkeit, am Kinderprogramm, Kinderkonferenz teilzunehmen. Im Foyer stehen unsere Mitarbeiter, die die Kinder zum Kinderprogramm geleiten. Alle Kinder, die von 4 Jahren am Kinderprogramm teilnehmen möchten, können direkt jetzt ins Foyer gehen und werden dann zur Kinderkonferenz begleitet. Alle Kinder, die unter 4 Jahren sind, denen wollten wir die Chance geben, beim gemeinsamen Singen dabei zu sein. Und dann gibt es eine Videodirektübertragung im Nebenraum Forum 6. Ich würde darum bitten, dass diese Kinder mit ihren Eltern jetzt schon dorthin gehen, denn wir sind hier absolut proppenvoll. Es werden noch Stühle irgendwo hergeholt und wir beginnen mit der Konferenz 3 Minuten später oder 4 Minuten später, dass noch die Chance besteht, dass einige einen Platz finden. Bitte haben Sie Verständnis. Ich freue mich sehr, dass so viele da sind. Übrigens gibt es hier, habt ihr noch Plätze frei? Gibt es irgendwo noch zwischendurch Plätze? Wenn da so Taschenplätze haben, da könnte man vielleicht zusammenrücken. Taschen bekommen heute keinen Stuhl. Hier gibt es noch einen Platz. Vielen Dank.
Welch ein Freund ist unser Jesus, oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht. Wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen,
Vielen Dank, Stefan Bamberger, für diese Eröffnung mit dem bekannten, weltweit bekannten Lied »Welch ein Freund ist unser Jesus«. Stefan Bamberger ist Leiter unserer christlichen Gemeinde Musikschule hier auf dem Schönblick und wird mit seinem Musikteam diesen Christustag musikalisch gestalten. Ich darf Sie noch einmal ganz herzlich willkommen heißen. Heute Morgen auf dem Schönblick zum ersten Mal findet der Christustag der Ludwig-Hofacker-Vereinigung hier im Forum in Schwäbisch Gmünd statt. Und ich habe mit Volker Teich, dem Dekan von Schorndorf, gestern noch telefoniert und ihn gefragt, bringst du... Ja, das war jetzt nicht abgesprochen. Und ihn gefragt, bringst du denn dein Dekanat mit? Und wir haben diskutiert, wie viele Menschen kommen werden. Wir sind sehr erfüllt und freuen uns, dass Sie sich heute Morgen auf den Weg gemacht haben vom ganzen Kreis, von Welzheim und Schorndorf und Schwäbisch Gmünd und Umgebung. Und wir wollen einen Tag erleben, der uns ermutigt, mit Jesus zu leben, der uns ermutigt, auf sein Wort zu hören. Jesus ist echt, er ist keine Fantasie, er ist der Sohn Gottes, gekreuzigt, gestorben, auferstanden und er hat die Regierungsgeschäfte Gottes in der Hand. Er regiert die Welt, echt Jesus. Und ich grüße Sie mit dem Wort aus 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, als der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Er ist unser Glaubensfundament, unser Lebensfundament und wir rufen zu einem Leben mit Jesus. Und mein Wunsch und Gebet ist es, dass jeder, der heute hier ist, Freude gewinnt, im Glauben und in der Beziehung zu Jesus weiterzugehen. Freude gewinnt, von dieser biblischen, christlichen Hoffnung weiterzusagen. Und wir wollen uns ermutigen, wollen auf das Wort Gottes hören. Wir freuen uns auf drei bekannte und wirklich biblisch fundierte Prediger. Ich freue mich sehr, dass schon unter uns ist Prälat Dieterich. Herzlich willkommen. Und Pfarrer Winrich Schäffbuch. Herzlich willkommen. Es wird noch zu uns stoßen Professor Dr. Eckstein. Sie werden die Verkündigung heute haben und wir freuen uns außerordentlich, dass Sie heute unter uns sind. Lassen Sie uns zu Anfang miteinander beten. Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, komm in unsere Mitte, wie du versprochen hast. Öffne unsere Herzen und unsere Ohren für dich und dein Wort. Wir wollen dir begegnen. Gib uns Orientierung in dieser orientierungslosen Zeit. Gib uns Freude an dir. Gib uns Mut, den Weg mit dir zu gehen. Offenbare du dich einem jeden von uns. Danke, dass wir heute hier miteinander dich loben und auf dich hören dürfen. Segne diesen Tag der Begegnung, denn wir sind zusammengekommen in deinem Namen. Amen. Gemeinsam beginnen wir mit einem Lied, Du meine Seele, singe wohlauf und singe schön.
Ich will ihn herzlich loben, solang ich leben wird. Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil, wer dem sich anvertraut, Teil. Das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt, sein Herz und ganzes Wesen bleibt ewig ungetrübt. Hier sind die starken Kräfte, hier sind die
kämpfen wir um Ziel, um dir unseren Dank und unser Lob zu bringen. Du bist gnädig und treu, komm begegne uns neu, nur für dich, o oh Herr, soll unser Lied erklingen. Vater, du bist hier. Dank sei dir dafür. Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. In der Stille wollen wir jetzt vor dir stehen. Rede selbst durch dein Wort. Was noch stört, das nimm fort.
Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht.
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit.
Und seine Blätter welken nicht, und was er macht, das gerät wohl.
Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern die Streu, die der Wind verstreut.
Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten.
Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer.
Jesus, wir warten auf dich. warten auf dich.
Also Winrich, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so die Menschen hier sehe, da freue ich mich riesig.
Das ist eine tolle Sache, ganz großartig. Und ich freue mich auch, dass es diesen herrlichen Platz gibt mit dem Forum auf dem Schönblick. Ganz wunderbar. Und alle Mitarbeiter, die hier mitwirken und Martin Scheuermann und seine Frau, einen ganz herzlichen Dank, dass wir heute hier sein können.
Winrich, du hast mit deiner Frau mal zwei Bücher rausgebracht über Liederdichter. Welcher Liederdichter hat dich eigentlich am meisten fasziniert?
Sicher Johann Jakob Schütz, der das unvergessliche Lob- und Danklied gedichtet hat. Sei Lob und Ehre dem Gott, der allen Jammer stillt. Sei Lob und Ehre dem höchsten Gut. Ja, das ist ein wunderbares Lied. Das war der Begründer der Gemeinschaftsstunden. In Frankfurt die erste Gemeinschaftsstunde mit Philipp Jakob Spener begonnen. Ein ganz großartiger Mann.
Das ist das eine, also Winrich Schäffbuch. Ich weiß nicht, was Sie mit dem Namen Winrich Schäffbuch verbinden. Ich verbinde automatisch mit dem Namen Winrich Schäffbuch Hilfe für Brüder, christliche Fachkräfte. Winrich, wie kam es eigentlich damals zur Gründung von Hilfe für Brüder? Ich weiß, das wäre jetzt eine Riesengeschichte, aber wenn du kurz ein paar Gedanken dazu sagen könntest.
Wir haben in den 70er Jahren gemerkt, dass wir zu vielen Christen in der Welt überhaupt keine Verbindung haben über unsere ökumenischen Kanäle. Und dass es eigentlich die größten Kirchen in der Welt sind, die lebendigsten Kirchen, meist Bibelkirchen wie wir, ganz nüchterne, konservative Christen, wo große Aufbrüche sind. Und das war über 10 Jahre lang gelaufen. Man hat immer gesagt, wie kann man das machen? Es war der Oberkirchenrat, der da genötigt hat, Walter Arnold, unvergesslich, wie er immer wieder gesagt, ihr müsst was aufbauen. Und was wir dort erlebt haben, es ist ja heute ein Aufbruch in der Welt, wie es in der ganzen Christengeschichte noch nie gab. So viele Menschen kommen heute zum Glauben, auch sehr, sehr viele Muslime, etwa in Indonesien. Das ist für uns ein ganz bewegender Moment.
Das ist für mich die Frage, Winrich, was könnten wir, gibt es so zwei Dinge oder drei Dinge, die wir von den Christen in der, jetzt, man sagte früher, dritten Welt, Zweidrittelwelt, wie man es auch immer nennt, ist egal. Aber was könnten wir von diesen Christen lernen?
Ich glaube, wir machen einen großen Fehler, dass wir dauernd über Methoden reden. Durch Methoden ist noch nie ein Mensch zum Glauben gekommen. Auch nicht über Gemeindeformen und was wir alles suchen. In der ganzen Welt kommen Menschen nur über dem Wort Gottes zum Glauben. Und das sind die Bibelkirchen, wie ich immer sage, wo die Bibel im Mittelpunkt steht. Sie müssen das mal in China erleben, wo sie hinkommen. Alle haben eine Bibel auf den Knien, nicht wie bei uns im Gottesdienst, wo alle denken, oh, habe ich daheim liegen. Sondern sie kommen zum Gottesdienst und sie wollen die Bibel kennenlernen. Und bevor einer getauft wird, oft ein halbjähriger Unterricht, Unterweisung in der Bibel. Und ich bin traurig, dass bei uns die Bibelstunden stagnieren. Erweckung, Erneuerung kommt nur aus der Bibel. Das ist in allen Teilen, ob Lateinamerika so oder China oder Zentralasien oder Afrika. Das ist immer das Wort der Bibel.
Das ist unser Anliegen auch von der Ludwig-Hofacker-Vereinigung, mehr Bibel. Bibel lesen in unserer Kirche, Bibel lesen in den Gemeinden. Und das ist die Aufgabe auch eines Christustages, deshalb echt durch Jesus lebendig, Winrich.
Ja, die Gemeinschaft, das ist ja das Schönste an so einem Christustag, wie wir uns hier treffen. War schön, ich habe vorher noch einige grüßen können, aber wenn wir jetzt miteinander reden können, nachher in der Pause, ob nicht ganz viele sagen würden, ich bin eigentlich traurig hergekommen, ich sehne mich nach Leben. Ich wollte gern selber mehr lebendig sein, in meiner Familie, mehr ausstrahlen. Wir kommen aus Gemeinschaften und Kirchengemeinden und spricht das Herz, dass wir sagen, ach, wenn wir jemanden einladen, wir genieren und so, es ist alles so tot. Leben ist doch unsere Sehnsucht, aber wir selber haben das ja oft gar nicht. Und dann merken wir auf einmal, wir können es ja fast nicht mehr vor lauter Programmen. Montagabend sind wir dort und Dienstagabend. Wir bemühen uns ja mit einem ungeheuren Einsatz, aber mit unserer Kraft sind wir jetzt am Ende. War jetzt schon schön in der Losung heute Morgen. Menschen können doch mit ihrer Kraft nichts ausrichten. Wir können auch Gemeinden nicht erneuern. Wir können keinen einzigen zum Glauben führen. Wir können keine zerbrechende Ehe heilen. Wir können keinen ungläubigen Enkel bekehren. Wir können überhaupt nichts machen. Und das Tolle am Christustag, dass wir wissen, wir wollen auf Jesus blicken. Der ist der Herr. Es kam mal zum Grafen Zinzendorf, kamen junge Leute, die waren voll sprühender Aktivität. Die hatten gesagt, wir wollen doch was tun, wir wollen doch was tun für unseren Herrn, nicht bloß da sitzen. Und sie waren bereit, alle Programme zu übernehmen oder sich senden lassen, Aufgaben und Dienste. Und sagten sie zu Zinzendorf, was sollen wir denn tun? Und er hat ihnen den einen Satz gesagt, den sie alle kennen. Seid des Heilands fröhliche Leute. Lebt fröhlich in der Gemeinschaft mit Jesus. Sie können anders gar nichts wirken, als in dieser großen Verbindung mit Jesus leben. Jetzt habe ich ein paar Fragen dazu gestellt. Warum sind dann Christen oft so verkrampft? Wissen Sie, das ist ja bei uns allen ganz lieb gemeint. Wir wollen ja alles neu machen und ändern. Wir wollen gut sein. Ich kenne ja die jungen Leute, die sagen, ich will gar nichts über meinen Glauben reden, ich will es bloß leben. Und dann strengen sie sich an. Und sie spüren, dass ihre Ich-Sucht sie bindet. Und sie kommen nicht weiter. Und dann wollen sie die sündlichen Versuche in ihrem Leben bekämpfen. Ach, was leiden unsere jungen Leute da schon? Und sie reißen sich am Riemen und sie geben sich Ordnungen und sie kasteien sich. Aber wissen Sie, so wird alles ganz verkrampft, schrecklich verkrampft. Und es kommt nichts raus. Ich verstehe es, dass viele ungläubige Menschen sogar von uns abgestoßen sind, von unserer verkrampften Glaubenshaltung, voller Pflichten und Ordnungen und was wir alles machen wollen. Und um uns herum erstarrt alles, wird leblos, verknöchert und eingeschnürt. Darum möchte ich dieses Wort jetzt lesen. Ich lebe, doch nun nicht ich. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, aber sehen Sie, das ist gar nicht mehr gewohnt bei uns. Galater 2, Vers 20. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe in meinem Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat. Damals waren in die blühenden Gemeinden von Galatien, das ist die Türkei, waren Bibellehrer eingedrungen und die haben die ganzen Gemeinden auf eine neue Linie eingeschworen. Die haben gesagt, also so wie bisher geht's nimmer. Ihr müsst viel mehr wieder die alttestamentlichen Reinheitsvorschriften beachten und ihr müsst diese Gesetze alle peinlich genau einhalten. Wenn ihr richtig Christen sein wollt, dann müsst ihr ganz bestimmte Standards leben. Ist ja heute für uns auch wieder eine Frage. Wird ja so viel von Werten gesprochen. Ich hätte meinen Kindern gegenüber auch gern eine vorbildliche Ehe gelebt. Und ich konnte meinen Kindern nur sagen, stoßt euch nicht an uns und an unserem Christenstand. Ohne die Vergebung von Jesus kann ich gar nichts machen. Wir machen so viel Fehler als Eltern und wir versagen so viel. Also das mit den Standards und mit den Werten und allen, die wir leben wollen, wir erreichen es doch oft gar nicht. Die helfen uns nicht weiter. Warum denn? Weil das Böse so tief, nicht bloß in der Welt steckt, unheimlich, sondern in uns. Und wenn wir anfangen, unseren Christenstand zu leben, merken wir, oh, ich bin ja ganz tief besessen von diesen unheimlichen Mächten. Ein paar Verse weiter, davor, im Vers 16, sagt der Paulus, durch das Tun des Guten wird kein Mensch gerecht.
schafft überhaupt kein Mensch, diese großen Ziele zu verwirklichen. So ganz wichtig, dass wir wieder drüber reden. Ich möchte Ihnen sogar sagen, dass dieses Thema das attraktivste ist in einer christlichen Versammlung, in einer Gemeinschaft und im Hauskreis. Wenn Sie darüber reden, nicht Vorbild sein, sondern anderen sagen, wir schaffen das alles nicht. Wir sind alles Leute, die gestrandet sind mit unseren großen Zielen und Planungen. Wir können nicht über unsere Sünde siegen. Und bis in unsere Todesstunde hinein bleibt das ein Problem unseres Lebens, dass wir kämpfen mit diesen sündigen Versuchungen bei uns, mit den schmutzigen Gedanken mit dem Kopf, mit den Leidenschaften, die man nicht bezwingen kann. Und das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Wir wollen unser Leben reinhalten und schaffen das nicht. Jetzt verstehen Sie, warum so viel verkrampfte, verklemmte Christen gibt. Aber ich bin dem Paulus so dankbar, dass er das in dem ganzen Galaterbrief gesagt hat. Ordnungen, Lehrsätze, Gebote, Pflichten. Dauernd wieder sagen, du musst, du musst, du musst. Das hilft dir nicht weiter. Das hilft dir nicht weiter. Es macht dich kaputt. Und es macht die Gemeinden kaputt. Es gibt kein Leben daraus. Aber was ist dem Paulus dann wichtig? Der nächste Punkt. Kennst du die Kraft von Jesus? Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir von Jesus reden, das schwingt doch alles mit. Was haben wir mit ihm erlebt? Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Es kam nur einmal vor, dass der Teufel von einem Menschen wich. Es war der Teufel in der Versuchung von Jesus. Nur Jesus ist der Sieger, der über alle bösen Dinge siegen kann. Nur er ist der Heiland, der retten kann. Kennst du die Kraft von Jesus? Wir sagen ja immer wieder, es ist so wichtig, der Glaube macht das. Ich habe immer Angst, dass wir bei dem Wort Glauben ein kleines Missverständnis machen. Da ist ja, ja Glauben, da kannst du das glauben, jenes glauben. Der Glaube ist ja nur ein Instrument. So wie meine Hand, die sich ausstreckt und greift. Ich brauche Glauben an Jesus. Aber das Entscheidende ist, dass Jesus der Retter ist, der mein Leben erneuert und neu macht. Und Paulus erinnert diese Christen in den galatischen Gemeinden, wie war denn das, als er zum Glauben kam? Wie war denn das? Als ich es euch gepredigt habe, und wissen Sie, wo Menschen zum Glauben kommen in der ganzen Welt? Immer nur über den Tod von Jesus, der diesen Weg des Leidens ging. Ich komme gerade zurück gestern Nacht aus Israel und wir hatten einen Guide, der uns lang erklärt hat, der Herr Jesus hätte geweint am Ölberg, weil er Angst gehabt hätte vor seinem Leiden. Quatsch war das. Ich musste intervenieren. Jesus hat geweint, weil er sah eine Stadt ohne Frieden mit Gott. Und es gibt nur einen Frieden in der Welt, einen Friedensfürsten, das ist Jesus. Es gibt nur einen, der die Krisen ihres Lebens meistern kann. Und auch das, was Sie heute mitgebracht haben, als unbewältigte Dinge, die Spannungen in Ihrer Familie, die schlimmen Erbauseinandersetzungen, die schmutzigen Gedanken, die Sie bewegen und niederdrücken, all das, was aus Ihrem Leben als Last da ist, die großen Dinge in Ihrer Umgebung, an Ihrem Ort, die Sie bewegen, Jesus ist der, der erneuert und der verändert. Das waren doch die Freudentage in Galatien, als Paulus ihnen vor die Augen gemalt hat, wie Jesus am Kreuz gestorben ist und wie das die Herzen bewegt hat. Und als sie zum Glauben gekommen sind, nicht weil ich mich angestrengt habe, nicht weil ich mich mühe, sonst hat ihr Leben total verändert, die Jesusfreude. Ich finde das manchmal so schade, dass wir diese Lieder nicht mehr singen. Die sind heute so aktuell wie eh und je. Wie lang habe ich mühevoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz. Doch als ich mich ihm, Jesus, überlassen habe, da strömte sein Fried in mein Herz. Das hat mein Leben verändert. Da brach die Freude an. Da auf einmal war etwas lebendig. Aber jetzt muss ich doch nochmal unterbrechen mit dem dritten Gedanken, ja, fünf. Aber wenn die Sünde immer wieder durchbricht, liebe Schwestern und Brüder, das ist eine ganz große Not und die bleibt.
Und darum bleibt das Thema, das wir haben. Ich muss hier gestehen, wenn so viele sagen, sie wollen die außenstehenden Evangelisationen haben. Ja, natürlich wollen wir die haben. Ich bin noch nie in einer Evangelisation gesessen, ohne dass mir neu wieder Jesus groß wurde. Und das soll in dieser Hofacker-Konferenz so sein. Das möchte ich in jedem Gottesdienst, hier in jeder Bibelstunde muss das sein. Und ich darf es Ihnen sagen, jedes Wort des Alten Testaments weist auf Jesus hin. Und wenn Sie den nicht finden, wird alles verloren. Sie können doch das alles nicht hinbringen und schaffen ohne Jesus. Hans Brandenburg war mir im Leben ein großer Seelsorger. Die meisten kennen ihn gar nicht mehr. War ein großer Mann, ein Balte, der im Missionsbund Licht im Osten tätig war, ein Evangelist der Berliner Stadtmission. Der hat immer mit seinem Humor sagen können, das mit der Gesetzlichkeit, unter der wir ja alle so leiden, das ist eine typische Kinderkrankheit des Glaubens. Sie wissen, dass Kinder Schallach und Windbogen bekommen müssen, damit sie die nötigen Abwehrkräfte im Leben überwinden. Und jeder Christ geht nach seiner Bekehrung durch die Gesetzlichkeit, durch einen großen Eifer und wir sind müde, bis er merkt, ich brauche in jedem Tag meines Lebens, in jeder Stunde meines Lebens, Jesus, den Heiland, der mich rettet. Ich kann ohne ihn gar kein Christenleben führen, sondern er macht mich lebendig und mit ihm kann ich es allein bloß tun. Die rigorosen Ordnungen und Aufrufe und Selbstverpflichtungen helfen doch gar nicht weiter. Paulus sagt, bleiben lassen. Lass doch diesen Krampf weiter mit dem Selberwollen, mit einem Mühen und mit einem Kasteien. Je mehr du dich auch verkrampfst, du kannst die Macht des Teufels nicht besiegen. Was nennt er denn daneben? Und sagt, das ganz feste Vertrauen auf Jesus, das ist das Eigentliche und das Einzige. Er kann dich herausreißen aus allen bösen Bindungen des Lebens, in was du auch steckst. Und es gibt keine Bindung, aus der er dich nicht lösen kann. Es gibt keine Aufgabe, in der du steckst und die du nicht bewältigen kannst. Er kann das machen. Er kann neues Leben durch dich schaffen. Er kann deine Gemeinschaft beleben. Er kann deinen Hauskreis lebendig machen. Er kann deine Enkel zum Glauben führen. Er kann, weil bei ihm nichts unmöglich ist. Und das ist das Wunderbare. Wie will er denn das tun? Wir haben am Sonntagabend einen führenden Judenchristen eingeladen, den Viktor Smadja, der hat ein großes Druckhaus aufgebaut, gehört zu den Leitern der Gemeinde der Prophetenstraße. Es war so schön, wie der Viktor Smadja genau über dieses Thema gesprochen hat. Wie ich zum Glauben kam mit 15 Jahren als Jude und mich gefreut habe an Jesus, habe ich gemerkt, ich muss nicht erst jeden Tag hinsitzen und planen und tun, sondern Jesus hat was mit mir vor. Ich muss bloß einfach seiner Spur nachgehen. Er hat in diesen Tag was hineingelegt. Die Werke, die ich tun soll, hat er schon vorfabriziert. Ich muss sie bloß noch tun. Ich muss bloß noch drin leben. Und dein Leben wird zum Segen, wenn du dich ganz von Jesus treiben und führen lässt. Als des Heilands fröhliche Leute. Und das ist zunächst wichtig, dass er uns umändert, uns ein neues Herz gibt. Ich habe doch das Herz gar nicht, ich habe auch den Glauben nicht. Herr, gib mir deinen Heiligen Geist. Hat mich dort in Jerusalem wieder so gepackt, wenn man da durch diesen Tunnel durchgeht, der an der äußeren Mauer des Tempels entlang geht, der alte Hasmonäer-Tunnel, da ist innen drin eine Stille, die ganz nah zum Allerheiligsten ist, ein zugemauerter Wasserschacht. Und da sitzen Juden und schreien und kreischen. Warum denn? Weil sie ganz nah an Gott kommen, 45 Meter bis zum Allerheiligsten. Und das ist für sie so wunderbar, so groß. Es ist doch noch wunderbarer, dass alle Fülle Gottes in deinem Leben Wohnung machen will. In deinem sündigen Herzen. Er will kommen, in dir Wohnung machen. Das ist Leben. In deinem Leben mit all seinen Bezügen, du bist auch so traurig, kann Gott dich größer ehren, als dass er seinen Sohn sendet. In ihm ist alle Fülle Gottes lebendig da und er will dir ein neues Leben geben, ein neues Herz, er will dich erneuern. Was ist denn nötig? Du bist nicht rein, du bist nicht gut, du kannst es nicht, aber eins kannst du wie jedes Kind. Jesus einladen, sagt, komm Jesus, komm wieder ganz neu in mein Leben. Ach, ihr lieben Schwestern und Brüder, wir wollen es doch ganz deutlich sagen, es gibt nicht nur die eine Entscheidung, wo ich mich für Jesus entschieden habe. Dann muss ich so oft im Leben immer wieder neu festmachen. Sag, Jesus, ich will wieder dort sein, bei dir. Ich will heute von dieser Hofacker-Konferenz nach Hause gehen, ganz neu dir vertrauen, ganz neu mich dir überlassen. Jetzt kommt mein vierter Punkt. Jetzt ist ihr Leben voll von sprühender Aktivität. Obwohl sie gar nichts machen müssen. Sie leben, ihnen werden Menschen begegnen. Sie werden ihren Aufgaben nachgehen, wo sie auch im Beruf sind. Und Jesus wird sie benutzen. Oft sieht man das überhaupt nicht. Dieser messianische Jude, dieser Viktor Smadja, hat es uns so ergreifend erzählt, wie er sagt, wenn ich es Ihnen erzählen wollte, sagt er, da hat eine Soldatin angerufen, haben sie uns 30 hebräische Testamente. Unsere Einheit geht in den See Genezareth. Keine Christin. Wir wollen als Juden das Neue Testament von Jesus lesen. Sagt, der ganze Tag ist voller Erlebnisse, was Jesus tut und macht. Er gebraucht uns dazu. Jetzt sind wir hier in einem anderen Umfeld, aber Sie werden staunen, wie Sie bei Menschen sind. Aber seien Sie ein Jesuszeuge. Erzählen Sie anderen das Allergrößte. Das kann man nicht wortlos tun. Da müssen Sie den Mund aufmachen und sagen, in meinem Leben ist ein großes Wunder passiert. Jesus hat mein kaputtes Leben nochmal völlig erneuert und er hat mich berufen. Staune ja, wie Gott diesen siechen, kranken, alten Paulus mit seinen schweren Leiden gebrauchen konnte, obwohl er so viele Jahre untätig im Gefängnis saß. Und Gott hat ihn zum Segen gesetzt. Und der Paulus sagt, wenn ich nur den Wärtern noch zum Segen bin, das war ihm schon genug. Das ist das Leben von Jesus, das wir weiterreichen dürfen. Das ist so groß, wenn wir uns nach Jesus ausstrecken. Einfach nach ihm ausstrecken, sagt Jesus, ich bin gespannt, in welchen Situationen du mich heute führst. Und ich will dich bekennen, meinem türkischen Nachbarn will ich erzählen, nein, mein Leben ist nicht gut. Ich bin auch nicht besser als andere. Aber ich habe Jesus entdeckt. Sie ahnen nicht, was das für einen Muslim bedeutet. Er hat mir Vergebung der Sünden geschenkt. Ich habe Heilsgewissheit. Wenn ich sterbe, weiß ich bin bei Gott. Unerhörte Botschaft. Größeres Zeugnis können Sie gar nicht geben. Wenn Sie es Ihren Mitmenschen sagen, nein, nein, ich sehe all meine Mängel in meinem Leben. Das ist doch unsere Ehre als Christen, dass wir es immer offen sagen. Aber Jesus, und das weitergeben und in der großen Jesusliebe weiterwirken. Ohne ihn kann ich gar nichts mehr tun. Ich kann mein Leben nicht meistern. Ich kann doch nicht sterben ohne Jesus. Ich kann meine Aufgaben nicht bewältigen. Ich kann doch keinen Dienst tun, keinen Hausbesuch ohne Jesus, wenn er nicht meine Worte benutzt. Was soll ich denn tun können ohne ihn? Aber er will, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich noch lebe in diesem Leben, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat. Darum der letzte Punkt noch, nichts mehr ohne ihn. Die Touris, die nach Israel reisen, die sind ja immer ganz bewegt, wenn sie in der Klagemauer sehen, wie die jüdischen Beter sich verneigen. Und dann haben wieder ein paar gesagt, oh, so sollten wir auch beten. Da habe ich gesagt, Quatsch. Wir dürfen doch wie Kinder zum Vater beten. Und das gar nicht, es kann doch unter Christen nie eine Frage sein, in welcher Haltung wir beten. So rum, kniend, stehend, Hände ausgestreckt, was wir wollen. Das ist ja gar nicht wichtig, das soll gar kein Thema sein. Aber wir können nichts mehr ohne ihn, das ist das Wichtige. Und wenn einer noch so sehr sagt, aber du musst fasten, du musst das jetzt bringen. Nein, ich möchte mich ausstrecken nach der lebendigen Quelle. Alle meine Quellen liegen in ihm, im Heiland Jesus. Und er hat so unermessliche Kraft. Wir sollten noch viel mehr von ihm reden in unseren Versammlungen. Jubelnd, glücklich, befreit und sagen, ach, was wir mit ihm erleben, wie er uns etwas schenkt. Und wir werden einmal staunen in der Ewigkeit, wie in der Stille ganz viel aufgeht von dem, was sie gewirkt haben. im Namen von Jesus. Zum Glück haben sie es nicht gesehen, sie wären stolz und hochmütig geworden. Da gibt es ja ein Jesuswort: Alles, was hoch ist in der Welt, das ist dem Herrn ein Gräuel. Er will uns klein halten, das ist gut so. Aber dass das unser Leben bleibt, Jesus, ich will dein Zeuge sein und dir dienen. Paulus konnte ohne Jesus gar nichts mehr, ohne seine Gnade. Und er hat gesagt, was ich auch noch wirke in diesem, ich tue es im Namen von Jesus, wenn ich vor dem Kaiser in Rom stehe, wenn ich Gemeinden aufbaue, wo ich bin, es soll etwas von Jesus Gewirkte sein in meinem Leben. Wissen Sie, das, was wir hier sagen, das ist nicht eine pietistische Frömmigkeitsrichtung, sondern das ist das Evangelium der Bibel. Das Evangelium auf jeder Seite der Bibel finden Sie das. Ohne Jesus nichts. Können Sie gar nichts machen. Aber mit Jesus ist eine Revolution. Und da, wo Sie sind, dürfen Sie wissen, nichts ist vergeblich, was Sie im Namen vom Herrn Jesus wirken. Jeder Groschen, den Sie geben, da kann Jesus Frucht daraus wirken, weil es in seinem Namen getan ist. Ich staune immer wieder, wie unser Land, es waren ja einst unsere Vorväter vor 2000 Jahren, die da auf den, was waren sie, haben sie auf den Bäumen gehaust, wilde Schläger, die dem Wotan gehuldigt haben, die Germanen. Und dann kam das Evangelium von Jesus. Was hat das Evangelium von Jesus unsere Kultur verändert? Schulen geschaffen, Diakonie geschaffen, Krankenhäuser geschaffen, Musik an Bach und an Händler. Ist durch Jesus geworden, in der Weite kann man das gar nicht sagen, wie die Mächte des Bösen gestoppt wurden. Im Namen von Jesus kann man in die Weite wirken. Das Evangelium, was wir heute in der Mission hören, hat ganze Kontinente verändert. Ganze Kontinente verändert. Stämme unter den Indianern oder auf den Inseln in Malaysia oder wo das war, die Dayaks, die Kopfjäger. Und plötzlich werden sie zu Boden des Friedens. Da wird gar nicht über den Frieden gesprochen. Da werden nicht Konferenzen gehalten. Wir müssen Frieden machen. Die leben den Frieden. In Südamerika sagen sie immer wieder, durch die große Evangeliumsbewegung in Südamerika sind die Männer keine Machos mehr, sondern rührende Familienväter, die sich für ihre Familie einsetzen, die nicht mehr saufen, die das Geld treu verwalten und pünktliche Arbeiter sind. Wenn Jesus das verändert, er kann das in ganzen Völkerschaften. Der kann das tun. Wir wollen doch alle erneuerte Gemeinden, wir wollen wachsende Gemeinden. Ich meine, wir sollten nicht so genau zählen, die Zahlen. Aber was wir wollen, Herr Jesus, erneuere uns, jeden einzelnen Christen von dir her, dass wir in unserer Umgebung wieder Zeugen sind von dir. Wir brauchen nicht neue Formen, sondern wir brauchen neues Leben, dass Jesus wirkt. Und da liegt bei uns der Schlüssel, dass wir uns ausstrecken und sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Und ich will von dieser Hofacker Konferenz heimgehen, lebendig, von dir durchdrungen. Du musst mein Leben umkrempeln und mich erneuern. Meine Probleme, die kannst nur du lösen. Ich will in deiner Kraft weiterleben. Ergreifen Sie die Gnade, die Ihnen Jesus bietet. Und wie er sie lebendig machen will. Und dann seien Sie gespannt. Es wird ein aufregendes, wunderbares Leben als des Heilands fröhliche Leute. Amen.
Wer kann und mag, möge bitte zum nächsten Lied aufstehen. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben.
Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Des Weges Länge oder Last. Bin ich versucht, auf mich zu
nicht mehr auf, das Ziel zu sehen. Hilf mir aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voranzugehen. Dir will ich auf dem Wege singen, du mir Mut und Freude gibst. Du selber wirst ans Ziel mich bringen, du mein Jesus mich so liebst. Bin ich versucht auf mich zu schauen, nicht mehr auf das Ziel zu sehen. Hilf mir aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voranzugehen. Gott werden alle Dämmerungen, alle Nächte dieser Zeit, in alle Ewigkeit verschlungen. Bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen. Hilf mir aufs Neue im Vertrauen, auf deinen Sieg voranzugehen. Herr
Prälat Dieterich, uns beide verbindet etwas. Und zwar 1977 kam ich als Vikar nach Ravensburg für 3 Monate, von September bis Dezember. Und da war damals ein Pfarrer, Paul Dieterich, der war unten in der Stadt, ich war da oben, weiß gar nicht, war das Südstadt oder Weststadt. Und Weststadt. Und da war, Südstadt waren sie, und dieser Pfarrer hat eine kirchliche theologische Arbeitsgruppe gehalten über Karl Barth. Und das war für mich, der so vom Studium kam, ich war fasziniert. Mensch, das ist ja klasse, da wird im Pfarramt theologisch gearbeitet. Dann habe ich viel, viel später ihn als Prälaten kennengelernt. Und so das Letzte, was wir miteinander gemacht haben, das war so ein Abend über Dietrich Bonhoeffer. Also, Paul Dieterich ist einer, der theologisch unwahrscheinlich arbeitet. Und jetzt, Herr Dieterich, wie sieht es im Ruhestand aus?
Also, meinen Ruhestand möchte ich mal so definieren, was ich in letzter Zeit nimmer so gern gemacht habe. Das müssen jetzt andere machen. Und was ich immer gern gemacht habe, das mache ich jetzt ganztags.
Das heißt, wenn ich jetzt mal raten soll, so ganztags theologisch arbeiten, an was arbeiten Sie gerade?
Das ist so viel, dass ich es kaum sagen kann. In den letzten Tagen habe ich ein neues Paulusbuch gelesen. Das ist gar nicht so neu, aber ich kam ja nie dazu. Und jetzt komme ich endlich dazu. Und abends konnte ich dann daraus vortragen. Ich halte viele Vorträge, weil ich immer gern Ja gesagt habe. Und ich predige jeden Sonntag oft ein paar Mal. Das tut mir einfach gut. Möge es den anderen auch gut tun. Ich denke eigentlich schon. Das ist herrlich. Also wenn der liebe Gott einem die Gesundheit gibt, dass man in den Ruhestand kommt, nach all dem, nach 40 Jahren Kirchendienst auf verschiedenen Ebenen, und man dann noch mal so richtig anfangen kann, ist ein neuer Anfang, ein neues Leben beginnt, anfangen kann, Bibel zu lesen, auch wieder theologische Bücher zu lesen, aber auch das ständig weiterzugeben, einatmen, ausatmen. Das ist eine Gnade, die sollte man nützen. Deswegen muss ich wirklich sagen, ich kann dankbar sein.
Und die Enkel kommen nicht zu kurz.
Heute Morgen kamen sie zu kurz, denn die sind gerade da. Aber gestern war ich voll da. Und wir waren auf dem Indianerspielplatz und alles. Also, wenn die Enkel da sind, haben die Vorrecht, die Töchter, wenn sie kommen oft mit den Enkeln, die fragen dann immer genau, Papa, bist du da? Also das haben sie früher auch nicht gefragt. Aber heute ist das so. Die Enkel wollen auch zum Opa Paul und zur Oma Iris. Ein ganz neues Gefühl. Auch das ist wirklich schön, ja.
Herr Dietrich, dann waren Sie ein Prälat, der unwahrscheinlich gut beobachtet hat und der auch seine Fragen gestellt hat. Herr Dietrich, so im Ruhestand hat man vielleicht noch etwas mehr Abstand und sieht aus dem Abstand vielleicht manches noch genauer. Was würden Sie sagen, sind die Fragen der kommenden Zeit, wo Sie sagen, passt auf oder stellt euch diesen Fragen, das lohnt sich.
Also ich bin ganz ähnlich wie das, was wir eben gehört haben von Winrich Schäffbuch, der Auffassung, dass das Heil nicht in dieser und jener neuen Form liegt. Das betonen wir viel zu stark. Das Heil für die Kirche und für jeden von uns liegt darin, dass der Geist Gottes an uns wirkt. Das können wir nicht inszenieren, können wir nicht programmieren, das ist alles nicht in unserer Hand, aber wir können herzlich drum bitten, zuerst für uns selbst und für andere. Und wenn wir frei werden, darum herzlich zu bitten, das hat einen Sinn, würde ich sagen. Viel anderes ist vertane Zeit und vertane Kraft.
Also, jetzt vertun wir nicht die Zeit und unsere Kraft, sondern stellen uns diesem Thema und wir freuen uns auf Ihr Referat. Vielen Dank.
Sehen wir mal. Ich fange gleich an mit dem Text, diesen Worten von Paulus aus Philipper 3, 12 bis 14. Und da heißt es, nicht, dass ich es schon erfasst habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl erfassen könnte, weil ich von Christus Jesus erfasst bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und eile nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der Berufung, die droben ist, der Berufung Gottes in Jesus Christus. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir ausdrücken wollen, dass einer wirklich weiß, worum es geht, dass einer mit dem, wie er lebt und was er sagt, goldrichtig ist, dann sagen wir doch gern, der hat's erfasst. Paulus hatte gewiss Gegner, die, wenn sein Name genannt wurde, abschätzig gelächelt, vielleicht sogar gegrinst haben und gesagt haben, Paulus, den kannst du vergessen. Er hatte andere, die haben, wenn sein Name genannt wurde, gesagt, der hat's erfasst. Hat er's? Was sagt er von sich selbst? Denen, die gern sein Fanclub wären, sagt er, da seid ihr bei mir am Falschen. Sucht einen anderen, wenn ihr einen haben wollt, der's erfasst hat. Ich taug nicht zum Guru, der auf einem erhöhten Teppich sitzt und aus dem reichen Schatz seines Inneren austeilt, dem ihr mit offenem Mund zuhören und dem ihr so richtig zu Füßen liegen könnt. Ich bin auch nicht der Lebemeister, von dem ihr einander sagen könnt, da schau hin, an dem siehst du's, was uns noch fehlt, der ist weiter als wir, der hat's erreicht, der ist angekommen, der ist am Ziel. Nein, ich hab's nicht erfasst, ich kann nicht austeilen mit vollen Händen. Ich habe leere Hände, ich bin noch nicht angekommen. Wenn ich beten will, dann kann es mir vorkommen, dass alles, was ich erlebe, dermaßen über mich hereinbricht, dass ich kein Sätzchen zusammenstammeln kann und dass ich noch nach einer halben Stunde immer nur noch sagen kann, oh Gott, sieh dir das an, hör dir das an, oh Gott. Ich habe, weiß Gott, keine liturgische Kompetenz. Ich weiß nicht, wie man Gott angemessen reden hält. Sucht mich nicht bei denen, die ihre Kompetenzen vor sich hertragen, ihre theologische Kompetenz. Sie werden mir es jetzt nicht übel nehmen, dass ich auch hier dieses nenne, gell? Also sie tragen es ja nicht vor sich her. Ihre theologische Kompetenz, als wüssten sie alles, was zwischen Himmel und Erde vor sich geht, zutreffend einzuordnen. Ihre diakonische Kompetenz, das ist so ein kirchliches Unwort im Wörterbuch des kirchlichen Unmenschen 2008, Kompetenz. Ihre diakonische Kompetenz, als wüssten sie auf Anhieb, wie ein Mensch wirklich zu heilen, wie ihm zu helfen ist. Ihre seelsorgerliche Kompetenz, als könnten sie die Seele eines Menschen in ihre eigene Hand nehmen, um ihn fachgerecht zu verarzten. Womöglich ihre spirituelle Kompetenz, als wüssten sie fachgerecht mit dem Heiligen Geist zu hantieren, als Meister der Spiritualität. Bei denen sucht mich nicht. Ich stehe selbst vor dem ersten Anfang. Ich habe noch alles Entscheidende vor mir. Ich bin ein Anfänger. Ich fange eben erst an, Jesus zu erkennen, den für uns Gekreuzigten und für uns Auferstandenen. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht wirklich hineingekommen in das Geheimnis, das die Welt im Innersten zusammenhält. Einiges ging mir auf, aber das ist doch alles erst ein Anfang. Es wäre Zeit für mich, ihn, Jesus, mit meiner ganzen Existenz zu erkennen. Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil ich dich fasse und dich nicht, oh mein Licht, aus dem Herzen lasse. Ich singe das und ich spüre, wie eine elementare Sehnsucht mich berührt und ich merke, davon bin ich noch weit entfernt. Aber ich resigniere nicht, ich singe weiter. Lass mich hingelangen, da du mich und ich dich wirklich wert umfangen. Mein Leben, ich kann nicht sagen, seht mich an. Oft wäre ich am liebsten durchsichtig, dass ihr nicht hängen bleibt an meiner kläglichen Existenz, an meinen unangemessenen Reaktionen, wenn mich der Zorn packt, an all dem Unerbaulichen, was ich verkörpere. Ich bin weder ein ästhetischer noch ein erbaulicher Gegenstand. Wer meint, ich sei ein Leuchtfeuer, der soll wissen, direkt unterm Leuchtturm ist dunkel. Ihr wisst es. Danke, dass ihr nicht vor mir Reis ausnehmt. Ich bin so leer wie ihr. Ich kann nur mit euch zusammen unsere gemeinsame Leere, unsere gemeinsame Schwäche, unsere gemeinsame Sehnsucht nach wirklicher Erkenntnis vor Gott bringen. O Gott, sieh uns an, hilf uns. Allerdings, diese Sehnsucht nach einem wirklichen Christsein, das wirklich die Art Jesu in sich trägt, diese Sehnsucht nach dem Echten, die kenne ich. Wie oft denke ich an den Bauern, der auf dem Wochenmarkt über seine Tomaten geschrieben hat, Tomaten, die nach Tomaten schmecken. Wie gern wäre ich ein Christ, der nach Christus schmeckt. Je älter ich werde, desto mehr sehne ich mich nach diesem echten Christsein. Und desto mehr sehne ich mich nach einer Kirche Jesu Christi, der jeder schlicht anspürt, sie ist einfach sein Leib. Gesteuert von den Initialzündungen des Gehirns, des Hauptes, durchpulst vom Herzschlag seines Blutes, nach einer Kirche, die regiert wird allein von seinem Geist, sodass ich dann wirklich mit Luther singen kann, er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Und wie gern wäre ich einer, der diese Kirche und keine andere verkörpert. Herr, erneuere deine Kirche und fang bei mir an. Diese Sehnsucht brennt in mir oft wie ein Feuer. Wirklich, ich habe nicht den vitalen Christus. Er ist mir immer weit voraus. Ich will ihm nachfolgen, aber ich komme nicht an ihn heran. Ich muss froh sein, wenn meine Kritiker auf dem Unterschied zwischen seinem Leben und meinem Leben nicht gnadenlos herumreiten. Aber er hängt mich auch nicht ab. Er lässt mich nicht los. Ich weiß es, er hat mich nicht nur flüchtig berührt irgendwann einmal, sondern er hat mich erfasst. Ich bin und ich bleibe in seiner Hand, wenn ich nur auch ihn so voll erfassen könnte. Manche verstehen den Paulus so, als sähe er das christliche Leben wie einen einzigen Fortschrittsprozess. Sie verstehen zum Beispiel einige Verse in Römer 8 wie eine Art Heilsfahrplan, den der Heilige Geist wie ein Lokomotivführer in unserem Leben abfährt. Es beginnt mit der ewigen vorzeitlichen Erwählung, dann kommt auch noch vor meiner Geburt eine Art Einordnung, du wirst zu denen sortiert, die irgendwann Christus gleichgestaltet, also wirkliche Christen werden. Dann folgt die Berufung, Jesus schickt dir einen seiner Boten und ruft dich zu sich. Dann kommt die Rechtfertigung, er vergibt dir alle deine Sünden, du kannst wirklich neu anfangen. Dann kommt die Heiligung, er nimmt dich immer mehr in seinen Dienst, macht dich immer fähiger zum Dienst. Und dann kommst du irgendwann in die Nähe der Vollendung oder gar der Verherrlichung und das alles so, dass man es feststellen oder wie man heute sagt, verifizieren kann. In stillen Stunden kannst du dann auf deinem persönlichen Heilsfahrplan feststellen, wo du jetzt gerade bist, welche Station du hinter dir hast und welche wohl vor dir. Und du kannst dann womöglich auch bei anderen feststellen, ach, der ist leider noch nicht so weit wie ich, mit dem muss ich noch viel Geduld haben, aber wart nur, eines Tages kommst du auch so weit wie ich. Bei einem anderen, ja, der ist schon oben angekommen, zu dem kann ich nur aufblicken, eia, wären wir da. Und wie weit ist Paulus? Sagen wir so, nach diesem Fahrplan zwischen Heiligung und Vollendung so kurz davor, er ist demütig, er gibt selbst zu, dass er die Vollendung noch nicht ergriffen hat, sie ist aber zum Greifen nah. So verstehen manche die Sätze, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe, aber ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. So als würden Sie in Paulus einen Fortgeschrittenen im Glauben sehen, sozusagen einen in der Oberstufe Jesu, so ganz kurz vor dem Abitur. Der ultimative Preis ist ihm sicher schon beschlossene Sache, aber er hat ihn noch nicht in seiner Tasche. So können Sie einen religiösen Guru verstehen, der als Verkörperung einer hohen Stufe der Vollkommenheit ewig Gültiges von sich gibt und der diejenigen, die danach lechzen, sich huldigen lässt. Paulus ist anders. Paulus ist kein Fortgeschrittener, vor dem es ist erreicht.
Paulus ist ganz einfach ein Anfänger. Einer, mit dem Gott wieder und wieder angefangen hat und anfängt. Einer, der sich wundert, dass Gott mit ihm was anfangen kann. Und der dann auch selbst immer wieder neu sagt, ja, ich fange wieder an beim Nullpunkt auf der Todeslinie. Jeder Morgen ein Ostermorgen. Ich fange wieder an, auf meinen Herrn Jesus zu hören, der mir damals vor Damaskus in den Weg getreten ist, der mich vom hohen Ross herabgeholt hat, der mich hineinnimmt in sein Sterben und der mir doch sein Leben gibt. Ich fange mit ihm wieder an, weil er was mit mir anfangen kann. Ja, ich fange wieder an zu beten, auch wenn ich es gar nicht recht kann und kaum einen rechten Satz zusammenbringe. Er versteht mich ja doch besser, als ich selbst mein eigenes Geseufze und Gestammel verstehe. Ich fange wieder an mit den lieben Schwestern und Brüdern, auch gerade mit denen, die mich nicht so sehr lieben und an denen ich mich auch reibe. Es ist ja verständlich, dass wir uns gegenseitig verletzen. Nein, ich lasse mich nicht erbittern. Ich fange wieder an mit der Jesusart, Menschen zu lieben. Nicht, dass ich ein Fortgeschrittener darin werde, aber ein kleiner Neuanfang in der Liebe ist ja nun wirklich besser als keiner. Ich mache mich wieder auf den Weg zu Menschen, die von Jesus noch nichts wissen. Rom, Spanien, zugegeben, das liegt ziemlich weit weg. Wer weiß, vielleicht führt mich da mein Herr noch hin, trotz dem Pfahl im Fleisch, den ich nicht loswerde und der mich unterwegs so wahnsinnig hindert. Vielleicht komme ich nur bis zur nächsten Haustür in meiner Nachbarschaft. Aber das ist ja auch 100-mal besser, als wenn ich mich in meinem Fuchsbau verkrieche. Und wenn ich nicht ganz nach Spanien an die Enden der Erde komme, weil mir vorher anderes geschieht, dann kommt mein Herr mit anderen dorthin. Der Herr Jesus hat noch viele im Rennen. Ja, ich vertrödel meine Zeit nicht, ich mache mich wieder neu auf den Weg. Ich vergesse, was dahinten liegt. Erlauben Sie einem vor eineinhalb Jahren Pensionierten, dass ich Ihnen mal sage, wie es einem so gehen kann, so um die Pensionierung herum. Einige, nicht viele, werden in Ehren verabschiedet. Wohl nur wenige so wie jener Manager, dem der Chef auf die Bühne bei der Verabschiedung eine komplette Golfausrüstung hingestellt hat. Da, jetzt spiel den Rest deines Lebens Golf, das ist gesund für rüstige Senioren. Oder wie jener tätige Mann, dem hat man eine Hollywood-Schaukel geschenkt und gesagt, da, jetzt schaukel den Rest des Lebens mit einer Frau. Das wollten sie mir tun, ist gerade noch verhindert. Ja. Die meisten werden sang- und klanglos in die Rente geschickt. Ein guter Wunsch des Abteilungsleiters. Das war's dann. Mach's gut. Dankeschön, vielleicht, wenn's hochkommt. Aber jetzt steht im Raum die Frage, was nun? Wie sortiere ich mich jetzt? Plötzlich kommt mir wieder die junge Kollegin in den Sinn, die ein Streitgespräch mit mir abgebrochen hat, indem sie einfach gesagt hat, andere Generation. Oder der Enkel, der mich am Computer erlebt und dann schlicht und ehrlich sagt, Opa, du bist veraltet. Oder ich entdecke mich selbst, wie ich Sätze anfange in altväterischer Weise zu meiner Zeit. So als sei meine Zeit längst vorbei und als könne der liebe Gott mit so alten Leuten wie mir schon gar nichts mehr tun. Dann denke ich, schreib, mindestens innerlich, deine Autobiografie. Ich kenne einen im Ernst, der hat schon mit 14 Jahren die erste Fassung geschrieben. Man weiß ja nie, wie lange man noch Zeit hat. Pilatus steht neben dir, der Schutzheilige all derer, die ihre Memoiren schreiben, die darlegen, wie sie doch alles so recht gemacht haben. Er wäscht die Hände in Unschuld. Wer bin ich? Bin ich jetzt der Verweser meiner Vergangenheit? Mancher flieht in die Rolle weiser alter Mann, da gibt's ja immer Bedarf, oder weise alte Frau. Er zieht den Mantel des Lebenserfahrenen an, er gibt dann bloß noch druckreife Sentenzen von sich. Andere sagen, man ist so jung, wie man sich fühlt, und reklamieren ewige Jugend für sich, unternehmen alles Mögliche und Unmögliche, um es den Jüngeren zu zeigen. So geht's vielen. Ganz anders Paulus. Der spielt nicht den weisen Alten, der spielt nicht den ewig Jungen, der verliert überhaupt keine Zeit damit, irgendeine gesuchte Rolle zu spielen, denn jeder Tag ist für ihn ein Neuanfang, auch gerade auf dem Weg der Erkenntnis, auf dem sich ja jeder von uns befindet. Der Paulus kennt weite Teile der damaligen Bibel, in diesem Fall des Alten Testamentes, wahrscheinlich sogar auswendig. Aber er weiß, nein, ich kenne sie noch nicht. Jetzt erst finde ich so langsam richtig rein. Paulus erinnert mich, Sie haben ihn schon genannt, an Karl Barth. Wenn ich am Schreibtisch sitze, dann ist ein ganzer Schrank voll mit Werken von und über Karl Barth hinter mir und stärkt mir den Rücken. Und ich bewundere diesen Mann, was der alles geschrieben hat. Und doch, je älter er wurde, desto mehr konnte er uns allen sagen. Wir sind und bleiben ABC-Schützen der Heiligen Schrift. Und es gibt keine zweite Klasse und es gibt keine Klasse der Fortgeschrittenen. Wir bleiben in der ersten Klasse, wo wir nachbuchstabieren, was Gott zu uns gesagt hat. Und ich habe den Eindruck, wenn einer so ein ständiger Anfänger ist, ein anfänglicher Mensch, so hat bei seiner Beerdigung einer über ihn gesagt, ich glaube Jüngel war es, ein anfänglicher Mensch, von dem geht Neuanfang aus und Erneuerung, weil er stets ein Anfänger geblieben ist, wie Paulus. Paulus hat ja wahrhaftig vieles erlebt, seit Jesus ihn auf den Weg der Nachfolge gestellt hat. Erstaunliches, krasse Heiden fanden zu einem ganz neuen Leben. Er hat auch heftigen Widerstand erlebt von religiösen Gewaltmenschen, die es ja nur wirklich gibt, von atheistischen Zynikern. Viel mehr hat er erlebt wie der auferstandene Christus, den Widerstand überwunden hat, wie neue Gemeinden entstanden sind. Was könnte Paulus alles beschreiben? Heftige Konflikte hat er durchgemacht. Vieles hat er erlitten, gelegentlich lässt er es doch mal durchblicken für diejenigen, die es offenbar noch nicht gewusst haben. Aber das ist ja alles passé. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was da vorn ist. Jesus Christus hat eben erst angefangen zu wirken. Ich bin gespannt. Und wie schön, dass ich mit dabei sein kann, dass er einen Menschen wie mich, einen früheren, brutalen, gewalttätigen Verfolger, einen Menschen wie mich dazu gebrauchen kann. Ich darf mittun. Und ob ich dabei jung und dynamisch oder alt und verbraucht aussehe, das ist doch ganz egal. Er kann mich brauchen mit dem, was er mir gibt an Gaben. Es ist nicht umsonst, weil er, der Auferstandene, es in Kraft setzt. Paulus will dich und mich mitnehmen in diesen Dienst. Du bist nicht zu alt, egal was der Enkel sagt. Du bist nicht zu jung und grün hinter den Ohren. Du bist nicht zu inkompetent. Und dass dein bisheriges Leben gehörige dunkle Punkte hat, das disqualifiziert dich so wenig wie mich. Jesus kann mit uns etwas anfangen. Mit unseren oft bescheidenen Versuchen, den Glauben an ihn ungeniert zu leben. Mit unseren oft tastenden und kümmerlichen und unsicheren Versuchen, Menschen ganz direkt zu helfen, dass sie sich an ihrem Leben freuen können. Er kann etwas anfangen mit deiner und meiner Treue zu unserer Gemeinde. Diese Gemeinde mag viele Schwachpunkte haben. Man kann viel gegen sie sagen, so wie man gegen dich und mich vieles sagen kann. Aber sie ist die Gemeinde Jesu und er hat mit ihr viel vor. Und ich darf dabei zusehen und sogar mittun. Ich muss keine andere Gemeinde suchen, so gewiss Jesus an meiner Stelle keinen anderen sucht. Ich eile nach dem vorgesteckten Ziel. Es gibt für mich persönlich ein erstes Ziel, nämlich es besteht darin, dass ich ein Mensch werde, der mit seinem ganzen Wesen und Sein und Leben Jesus bezeugt. Da fehlt noch viel, aber er hat dich und mich berufen und diese Berufung ist droben festgemacht. Sie gilt selbst dann, wenn wir uns selbst immer wieder neu disqualifiziert haben. Er kann, ich sage es zum dritten Mal, mit dir und mir etwas anfangen. Und wenn es sein sollte, dass er uns im Leben noch Dinge schickt, an die wir heute lieber gar nicht denken, weil sie uns sehr wehtun werden, selbst dann wird alles dazu dienen, dass wir umso geschickter werden, mit unserem Leben ihn zu bezeugen. Zu den wichtigsten Erfahrungen der 40 Jahre meiner Dienstzeit im Pfarramt gehört das. Ich habe erlebt, wie christliche Menschen in der Zeit, wo sie noch so stark waren, dass sie Bäume ausreißen konnten, offensichtlich nicht so sehr viel Segen gewirkt haben. Aber wenn dieselben Leute schwach wurden, ganz schwach, hatte ich oft den Eindruck, von denen strömt der Segen, von denen geht Kraft aus. Und wenn wir sterben müssen, wird auch diese letzte tiefgreifende Verwandlung uns zu Menschen machen, die in ganz neuer Weise, er weiß wie, ihn und seine barmherzige, erlösende Gottesherrschaft bezeugen in einer Dimension, die wir heute noch gar nicht kennen. Und der Erkenntnisprozess, der unser Lebensweg immer schon war, tritt dann in die große und weite Phase ein, sodass unser bisheriges Erkennen nur ein bescheidener Anfang war. Das ist das vorgesteckte Ziel, das Gott an dir und mir erreichen wird. Das zweite, viel größere, will ich nur andeuten, nämlich, dass endlich nach so vielen Gräueln, die Menschen einander tun und die sie erleiden, nach so viel Machtkampf derer, die auf dieser Erde den Herren spielen, auf den Rücken der Ohnmächtigen, nach all dem, was wir Weltgeschichte nennen und was Goethe schlicht und einfach nennt, einen Mischmasch von Irrtum und Gewalt, dass nach alledem der auferstandene Christus als der Herr aller Herren und als der König aller Könige offenbar wird. Er, die völlige Alternative zu allem, was auf dieser Welt den Herren spielt und sich gegenseitig den Herren zeigt. Er, das Lamm auf dem Thron, das die Sünden der Welt und deine und meine Sünde nicht vermehrt, sondern trägt, aushält, erleidet und überwindet. Er, der unser Friede ist, er wird den Jammer der Menschheit wenden, auch noch den Jammer der Kreatur. Er wird nicht nur unser Friede, sondern der Friede für die unübersehbar vielen sein. Das ist das vorgesteckte Großziel. Gott wird es verwirklichen, durch welche Wehen auch immer. Und wir werden es miterleben dürfen, wann und wie und wo auch immer. Und dann werden wir wirklich getrost und gern vergessen, was jedenfalls dann weit, weit hinter uns liegt. Zu diesem Ziel sind wir unterwegs. Keine Frage, dass unser Leben von diesem Ziel her Orientierung bekommt. Und keine Frage, dass es uns bis dahin an Motivation, an Mut und Kraft nicht fehlen wird.
Ich weiß, woran ich glaube, ich weiß, was fest besteht. Wenn alle hier im Staube wie Sand und Staub verweht, ich weiß, was ewig bleibet, wo alles wankt und fällt, wo waren die Weisen treibet. Das ist das Licht der Höhe, das ist der Jesus Christ, der Fels, auf dem ich stehe, der Diamanten ist, der nimmermehren Wanke, der Heiland und der Haupt, die Leuchte der Gedanken. Ich weiß, was fest besteht, und in dem Erdenstaube nicht mit als Staub verweht. Ich weiß, was in dem Grauen des Todes ewig bleibt, und selbst auf Erden Augen schon Himmelsblumen treibt.
Vielen Dank, Herr Prälat A.D. Dietrich, für Ihr zielorientiertes Wort. Echt, Jesus, lebendig, das war die erste Verkündigungseinheit. Ich lebe, nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt der Paulus, der Christ ist, dennoch es nicht ergriffen hat, aber droben verankert ist. Vielen Dank. Ihnen Gottes Segen auch weiterhin in Ihrem neuen interessanten Stand. Wir haben manches ja schon erfahren davon. Gottes Segen. Ich möchte an dieser Stelle einige Hinweise geben, wie der Tag weiter verläuft hier auf dem Schönblick. Zunächst grüßen wir auch ganz herzlich den dritten Referenten. Er ist schon da aus Tübingen, Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein, mit einem warmen Applaus. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf die motivierende Einheit nach der Pause. Da heißt das Thema dann motiviert, lebendig, zielorientiert, motiviert. Leben aus Jesus Christus, Leben mit Jesus Christus. Wir haben eine große Küche und wir haben eine gute, kräftige Reispfanne vorbereitet. Wir wussten nicht, wie viele Leute kommen. Kommen 50 oder 150? Nun sind es mehr als 1050 und die Reispfanne wird nicht verdünnt, es ist ja keine Suppe. Aber ich glaube, wir haben ganz gut vorbereitet und ich sage Ihnen, wo Sie was bekommen, wenn Sie möchten. Es gibt natürlich auch Schwaben, die ihr Vesperbrot eingepackt haben. Ja, das können Sie auch heute Abend noch essen. Also, wir machen jetzt Pause bis 10 vor 12, so etwa 3/4 Stunde. Da können Sie unser Gelände betrachten, frische Luft einatmen. Da können Sie auch, wenn Sie möchten, Getränke und einen Imbiss bekommen zum Verkauf. Einmal hier im Foyer des Forums gibt es einen Essensstand. Aber da werden natürlich alle sofort zugreifen. Deshalb haben wir jetzt im Forum 3 für Leute, die gerne am Tisch sitzen. Das ist also die Upper Class. Da müssen wir eigentlich einen Euro Aufpreis machen, ja, mit Sitzplatz. Dann können Sie auch über die Brücke gehen in das sogenannte Seminarhaus. Und wenn Sie da dem Duft nachlaufen, finden Sie in dem Speisesaal, der nennt sich Seminar 3, finden Sie auch Essensausgabestellen. Und für die fitten, hartgesottenen, die dem Wetter trotzen, die sich eine Jacke mitgebracht haben, gibt es auch im Innenhof hier an der frischen Luft, da ist sich's am besten. Also suchen Sie Ihren Essensstand mit einer guten Reispfanne. Die Kinder, die zum Kindergottesdienst gebracht worden sind, werden auch wieder zurückkommen und haben dann ab 11.50 Uhr wieder die Möglichkeit, auch zum parallel zum Schlussteil dieses Tages wieder einen Kinderkonferenz zweiter Teil zu erleben. Also alle Kinder werden jetzt zurückgebracht, werden dann aber auch, wenn sie dann zum zweiten Teil zur Kinderkonferenz gehen möchten, dort wieder hingebracht. Das zum Getränke gibt es dann auch. Ich möchte noch auf unsere Buchhandlung hinweisen. Ein ganz neues Buch im Calver Verlag erschienen ist von Paul Dietrich. Er hat die Wochensprüche des Kirchenjahres ausgelegt. Wegworte. Ich freue mich immer an den Wochensprüchen. Ich kann pro Woche nur ein Vers behalten. Und wenn ich die dann vergesse, kommen die nächstes Jahr wieder. Und hier kommt man dann gut durchs Kirchenjahr mit den Auslegungen Wegworte. Das Buch findet sich in der Buchhandlung. Oder Beate und Winrich Schäffbuch, beide Bücher jetzt zusammengefasst. Den Kummer sich vom Herzen singen, dennoch fröhlich singen, Lebensbilder bekannter Liederdichter. Neuauflage. Dann auch eine ganze Reihe von Büchern von Hans-Joachim Eckstein. Eines, das glaube ich ganz neu ist, das heißt himmlisch-menschlich. Himmlisch-menschlich. Und was schon, glaube ich, 14., 15. Auflage hat, du liebst mich, also bin ich. Jetzt gibt es noch eine Regieanweisung von unserem Hausmeister Steffen Leistner. Es wird darum gebeten, dass Angehörige von Frau Frieda Scholl, bitte Scheu, Frieda Scheu, wohin kommen? Ins Forum 4, bitte ins Forum 4. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Die kulinarischen Köstlichkeiten der Reispfanne sollen bitte nicht verzehrt werden in diesem Raum. Wir haben so wunderschöne Stühle und Polster, die sollen da wenig Reis abbekommen. Ein letzter Buchtipp, ganz neu erschienen, von Eva Herrmann im Hensler Verlag, das Überlebensprinzip. Auch ganz neu, hochinteressant, 100 Fragen von Friedrich Hensler an Eva Herrmann, die zu diesem Thema etwas sagt. Sie wird übrigens am 6.6. um 19.30 Uhr hier sprechen. Auch da herzliche Einladung. Und nun wünsche ich Ihnen allen eine gute Mittagspause. Wir möchten hier um 10:50 wieder uns treffen und freuen uns auf den zweiten Teil. Gute Gespräche, gute Begegnungen, guten Appetit.